Mehr von dir, Jesus, mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Danke, dass wir heute Morgen die Gelegenheit haben, hier in Freiheit zusammen zu sein, um mehr von dir zu bekommen. Viel mehr, als wir uns erträumen können. Du schenkst uns dein Wort. Du schenkst uns dich selbst. Du schenkst uns Begegnungen miteinander, die uns bereichern und die uns lehren zu leben, miteinander, Liebe zu leben. Vielen Dank, dass du uns so segnest. Amen. Ja, bau dein Leben auf einen Felsen. Das ist ein Thema, das ebenso alt ist wie spannend. Nehmen wir einmal an, ihr seid dazu in der Lage, einen Wolkenkratzer zu bauen mit 40 Stockwerken. Vorher darf man ihn ja gar nicht Wolkenkratzer nennen. Ja? Er muss mindestens 150 Meter hoch sein. 40 Etagen haben, habe ich mir sagen lassen. Also, wir nehmen an, ihr seid jetzt dazu in der Lage, so ein Gebäude zu planen und zu bauen. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal so drauf losbaut? Also, ein Stockwerk auf das andere und so ab dem 10. überlegt ihr euch, müssen wir vielleicht am Fundament noch was verändern, damit das Gebäude später auch stehen bleibt? Was haltet ihr von dieser Vorgehensweise? Ja, wahrscheinlich keine so wirklich kluge Vorgehensweise. In der Bibel wird das Leben von Menschen immer wieder mit dem Errichten von Gebäuden verglichen. Da gibt es zum Beispiel die Anweisung des Judas, das ist der Verfasser des Judasbriefes, manche sagen auch, dass es der Bruder Jesu war. In Judas 20 schreibt er, ihr aber meine Lieben, erbaut, also hier haben wir wieder das Bauen, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Aber auch der Apostel Paulus verwendet immer wieder dieses Bild vom Bauen. Zum Beispiel schreibt er in 1. Korinther 3, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und in Epheser 2, ein sehr bezeichnendes Bild, wo er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn man jetzt so an das Bauen von Häusern oder auch von einem Wolkenkratzer denkt, dann ist das Fundament das erste und der wichtigste Bestandteil für ein solides Bauwerk. Dabei wird durch die Beschaffenheit dieses Fundaments gleichzeitig dem Bau auch eine Grenze gesetzt. Und zwar in Bezug auf die Höhe, auf das Gewicht des Gebäudes, das man darauf errichten möchte. Auf einem kleinen, schwachen Fundament kann man nur ein kleines Haus bauen. Auf einem starken, großen Fundament ein großes Gebäude. Also das Verhältnis zwischen Fundament und Gebäude muss stimmen. Man hört immer wieder davon, dass Gebäude in Schieflage geraten oder dass sie sogar in sich zusammenbrechen, weil eben das Fundament nicht zum Gebäude gepasst hat. Ich finde, das ist eine extrem tragische Angelegenheit, vor allem wenn man selbst darin wohnt. Auf unser geistliches Leben übertragen muss man feststellen, leider, dass im Leben vieler Nachfolger Jesu genau das Gleiche geschieht. Sie beginnen ja mit Leben mit Jesus. Und ich glaube, dass jeder sein Leben mit Jesus mit den besten Absichten beginnt. Um in unserem Bild zu bleiben, sie wollen ein schönes, sie wollen ein solides, ein vielleicht auch imposantes geistliches Gebäude in ihrem Leben aufbauen. Aber irgendwann fängt das Gebäude an, sich zu senken. So wie der schiefe Turm von Pisa, sackt es so ein bisschen zur Seite, wird schief, manchmal bricht sogar völlig in sich zusammen. Dabei hinterlässt es einen Trümmerhaufen von Versprechungen, von Gebeten und von Vorsätzen, die sich einfach nicht erfüllt haben. Unter dem Schutthaufen liegt dann meistens der Grund für dieses Scheitern begraben. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, von Anfang an wurde kein wirklich großes Augenmerk auf das geistliche Fundament gelegt. Und so hatte dieser geistliche Bau eigentlich nie die Chance, aufrecht zu bleiben. Was ist nun aber das von Gott gegebene Fundament für das Leben eines Nachfolgers Jesu? Da braucht man gar nicht lange raten, denn es gibt nur eine einzige Antwort dafür. Und die gibt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und auch der Apostel Petrus bezeugt das in seinem ersten Brief. Dort sagt er in Bezug auf Jesus Christus: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Die Bibelstelle, auf die sich Petrus in dieser Stelle bezieht, die ist aus dem Propheten Jesaja. Und dort heißt es: Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein. Also wenn man so will, dann ist das Alte und Neue Testament, sie sind sich darin einig, in dieser wichtigen Tatsache, das wahre Fundament unseres Christentums ist Jesus Christus selbst. Nichts und niemand anderes. Kein Glaubensbekenntnis, keine christliche Gemeinde, keine religiöse Zeremonie, nichts. Es ist Jesus Christus selbst. Einen anderen Grund kann niemand legen. So, und wenn wir jetzt nochmal auf unser heutiges Thema schauen, bau dein Haus oder dein Leben auf einen Felsen, dann hätten wir den Felsen gefunden. Wunderbar. Vorhin haben wir auch gesungen. Christian fand ich super, felsenfest ist unser Gott. Ja, also den Felsen haben wir gefunden. Wenn wir eine solide Grundlage für unser Leben haben möchten, dann dürfen wir es nicht zulassen, dass wir von irgendetwas anderem bestimmt werden als von Jesus Christus selbst. Dennoch bleibt die Frage: Wenn ich nun diesen Felsen gefunden habe, wenn Jesus Christus der Herr in meinem Leben ist, wie kann ich dann mein Leben auf diesem Felsen aufbauen? Wie funktioniert das? Und die Antwort finden wir dazu auch in der Heiligen Schrift in der Bibel, in einem Gleichnis vom klugen und törichten Mann, und die haben beide ein Haus gebaut. Jesus hat es uns erzählt, Matthäus 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also der Unterschied zwischen den Häusern und diesen beiden Männern, der lag nicht in den Prüfungen, die sie zu bestehen hatten. Jedes Haus war dem Unwetter in gleicher Weise ausgesetzt. Da kam ein Platzregen, viel Wasser, dann kam noch ein Sturm. Niemand hat uns als Nachfolger Jesu eine von Stürmen freies Leben versprochen. Niemand. Das kommt auf jeden Einzelnen zu. Im Gegenteil, wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also Stürme kommen einfach in unserem Leben, die gehören irgendwie dazu. Wir mögen sie nicht, aber ja, sie sind nun mal da. Ja. Also jeder, der dir verspricht, hey, in deinem Leben, wenn du Christ wirst, da gibt es keine Turbulenzen mehr, da geht alles klar, Jesus macht das alles, der lügt. Der lügt, das stimmt einfach nicht. Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben frei ist von Turbulenzen, von Stürmen. Aber er hat uns versprochen, dass er uns durch turbulente Situationen begleiten wird. Das hat er uns versprochen. Amen. Jawohl. Also, worin besteht der wirkliche Unterschied zwischen diesen beiden Männern und ihren Häusern? Nun, der kluge Mann baute auf ein Felsenfundament. Aber der törichte baute auf ein Fundament aus Sand. Der kluge Mann baut so, dass sein Haus sicher, unbeschadet durch den Sturm hindurchkommen kann, aber der törichte Mann hat billig gebaut. Sein Haus war eben nicht in der Lage, dem Sturm, dem Platzregen zu widerstehen. So, was können wir jetzt lernen aus diesem Bild für unser Leben und dem Bauen auf Felsen? Was bedeutet das für jeden Nachfolger Jesu im Klartext? Und Jesus selbst gibt uns die Antwort, wenn er sagt: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Also auf Felsen bauen besteht ganz klar in zwei Dingen. Erstens, Jesu Wort hören. Dazu muss ich es lesen oder mir auch Predigten anhören, das auch. Und zweitens, und das ist wichtig, hat ja Jakobus in seinem Brief dann später auch geschrieben, sagt nicht nur gucken, sondern auch machen. Also wer es auch tut. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der da war, noch an meine letzte Predigt über die Mission Jesu. Bei dem ersten der drei Standbeine, da ging es darum, dass jeder Nachfolger Jesu die Aufgabe hat, sich selbst darum zu kümmern, ein Jünger Jesu zu werden. Um dann andere zu Jüngern machen, die wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen, so geht es von Generation zu Generation weiter. Jesus selbst sagte, da habe ich Matthäus 28, den sogenannten Missionsbefehl, zitiert, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also ausnahmslos alles. Jesus sagt damit, jeder Nachfolger Jesu muss einen Lehrplan aufstellen für sein Leben, damit er alle Themen lernen kann, die für die Nachfolge Jesu relevant sind. Es ist eine Mammutaufgabe. Aber er ist dazu beauftragt. Und wem das nicht möglich ist, der muss Menschen finden, die ihn lehren, die ihn begleiten, die ihm helfen. Das nennt man Jüngerschaft. Nachdem also das Fundament in unserem Leben gelegt worden ist, Jesus Christus der Fels, dann bauen wir darauf, indem wir Gottes Wort hören und tun. Wir studieren das Wort Gottes fleißig, wenden seine Lehren in unserem Leben an. Aus diesem Grund hat Paulus auch folgende Worte zu den Ältesten in Ephesus gesagt, als er sich damals von ihnen verabschiedet hat. Das sagt er in Apostelgeschichte 20, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Also Gottes Wort ist in der Lage, in uns Nachfolgern Jesu ein festes, ein solides Glaubenshaus zu bauen. Und das werden wir es hören und tun, werden wir es studieren und anwenden. Ein Glaubenshaus auf dem Fundament Jesus Christus. Und damit kommen wir jetzt zu einer ganz wichtigen Thema christlichen Glaubens, nämlich der Beziehung zwischen Jesus und Gottes Wort, der Bibel. Und ganz eng damit verbunden, das werdet ihr gleich merken, der Beziehung jedes Nachfolgers Jesu zum Wort Gottes, der Bibel. Die Bibel bezeichnet sich selbst durchgängig als Wort Gottes. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, wo diese Bezeichnung, also das Wort oder das Wort Gottes für Jesus Christus angewendet wird. Zum Beispiel heißt es in Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Für Wort steht hier im Griechischen immer Logos, also das Logos-Wort Gottes. Und in Johannes 1, 14 lesen wir, und das Wort, Logos steht hier, das Wort ward Fleisch, also ist Person geworden, ist Mensch geworden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Diese Namensgleichheit verrät auch eine Wesensgleichheit. Die Bibel ist unbestritten das Wort Gottes und auch Jesus Christus ist unbestritten das Wort Gottes. Beide sind vollkommene, beide sind allein bestimmende Offenbarung Gottes. Das eine stimmt völlig mit dem anderen überein. Die Bibel offenbart auf vollkommene Weise Jesus Christus. Und Jesus Christus erfüllt auf vollkommene Weise das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel ist das geschriebene Wort, Jesus Christus das Wort Gottes in Person. Vor seiner Menschwerdung war Jesus das ewige Wort Gottes beim Vater. Und durch seine Menschwerdung ist er das fleischgewordene Wort Gottes. Derselbe Heilige Geist, der Gott durch sein geschriebenes Wort offenbart, also durch die Bibel. Dieser Geist offenbart auch das fleischgewordene Wort Jesus Christus. In diesem Sinne gibt es eine vollkommene Einheit. Wort Gottes, Jesus und das geschriebene Wort. Und das, und darum betone ich das so, das hat Konsequenzen für uns als Nachfolger Jesu. Wenn Jesus vollkommen eins ist mit der Bibel, wenn er das Wort Gottes in Person ist, und das ist so, dann folgt daraus, die Beziehung eines Nachfolgers Jesu zum Wort Gottes wird immer genauso sein wie seine Beziehung zu Jesus. Immer. Die Heilige Schrift bezeugt uns diese Tatsache an vielen Stellen. Ich nenne uns mal eine Stelle davon in Johannes 14, die Verse 19 bis 24. Hier sagt Jesus seinen Jüngern voraus, er wird körperlich von ihnen genommen werden. Es wird in Zukunft so eine neue Art von Beziehung, eine neue Art von Gemeinschaft zwischen ihm und ihnen kommen. Aber die Jünger, irgendwie wollen sie oder vielleicht können sie auch diese bevorstehende Veränderung nicht so richtig begreifen. Sie können nicht verstehen, wie es möglich sein soll. Jesus geht von ihnen, ja, das kann schon sein, aber sie sollen nach seinem Abschied immer noch Gemeinschaft mit ihm haben und ihn sehen können. In Vers 19 sagt Jesus in diesem Text, es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen. An der Stelle können wir auch von der Grammatik her lesen, ihr sollt mich weiterhin sehen, also gar keine Unterbrechung haben dazwischen. Und auf diese Aussage hin von Jesus stellt dann Judas die Frage in Vers 22, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Mit anderen Worten, Herr, wenn du fortgehst, wenn die Welt dich nicht mehr sieht, wie willst du dich dann deinen Nachfolgern weiterhin offenbaren und eben nicht der Welt? Was ist das für eine neue Art von Gemeinschaft, die du mit uns aufrechterhalten willst, die den Menschen aber nicht zur Verfügung steht, die nicht an dich glauben? Und Jesus gibt die Antwort auch in diesem Text und sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der richtige Schlüssel zum Verständnis dieser Aussage ist in den Worten von Jesus, der wird mein Wort halten. Es gibt also ein Merkmal, das einen Menschen, der an Jesus glaubt, von einem Menschen unterscheidet, der nicht an Jesus glaubt. Jesus sagt, dass der Jünger Jesu die Worte von Jesus hält. Schön finde ich dabei, welche Facetten und Konsequenzen sich in dieser Antwort von Jesus finden. Ich habe darin vier Aussagen gefunden, die für uns als Nachfolger Jesu wirklich wichtig sind. Ich zitiere nochmal diesen Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und hier vier Aussagen oder Tatsachen in Bezug auf das Wort Gottes, die wir in der Antwort von Jesus finden können. Jesus sagt, also das Halten von Gottes Wort, das ist ein Hauptmerkmal, das den Nachfolger Jesu von der übrigen Welt unterscheidet. Du liest das Wort nicht nur, sondern du tust es. Wenn du nicht tust, so sagt Jakobus in seinem Brief, wenn du es nicht tust, belügst du dich selbst. Dann brauchst du es nicht lesen, wenn du nicht bereit bist, es zu tun. Das Zweite ist, das Halten von Gottes Wort, das ist der größte Test, ob du als Nachfolger Jesu deinen Gott wirklich liebst. Und das Dritte, dadurch, dass der Nachfolger Jesu Gottes Wort hält und ihm gehorcht, und das ist für mich eine schöne Facette dabei, ist dieser, dass Jesus sich ihm persönlich offenbart. Jesus sagt, wenn du mir deine Liebe darin zeigst, dass du mein Wort liest und es hältst, dann werde ich mich dir offenbaren. Und ich werde mit meinem Vater in dein Leben hineinkommen. Wir finden das an anderer Stelle nochmal in 1. Johannes 2, 4 bis 5. Dort heißt es, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Was hat uns das jetzt zu sagen? Es sagt uns, dass für eine Nachfolge Jesu das Wort Gottes das absolut Wichtigste in seinem Leben ist. Sein muss. Und ich betone immer wieder, dass unsere Motivation dabei die Liebe sein muss. Nicht, ich lese Gottes Wort, möglichst viele Kapitel, dann komme ich früher in den Himmel oder irgend solche Geschichten. Ja? Das geht dann so in Richtung gesetzlicher Glaube. Ich will irgendwas erreichen mit dem, was ich da tue, dass Gott mich mehr liebt, dass ich mich würdig erachte und so weiter. Das will ich mit der heutigen Predigt nicht sagen. Gar nicht. Genau das Gegenteil. Die Motivation muss immer die Liebe sein. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Also es sagt uns diese Worte, dass das Wort Gottes das absolut Wichtigste in unserem Leben sein muss. Oder anders gesagt, deine Einstellung dem Wort Gottes gegenüber ist gleichbedeutend mit deiner Einstellung Gott gegenüber. Du wirst Gott nicht mehr lieben können, als du sein Wort liebst, sagt uns Jesus. Du wirst Gott nicht mehr gehorchen können, als du seinem Wort gehorchst. Du ehrst Gott niemals mehr, als du sein Wort ehrst. Und du hast niemals mehr Raum für Gott in deinem Herzen und Leben, als du Raum für sein Wort in deinem Herzen und Leben hast. Das ist nicht meine Deutung, das ist die Aussage von Jesus hier. Also, wenn du gerne wissen möchtest, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was bedeutet mir Gott eigentlich? dann frag dich, wie viel dir sein Wort die Bibel bedeutet. Und du hast eine Antwort darauf. Heute trifft man in vielen Teilen der Gemeinde auf Menschen, die sich mindestens an einer Stelle einig sind. Und zwar in der Meinung darüber, dass wir uns in der Zeit befinden, die in Apostelgeschichte 2 vorhergesagt wird. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Wer sich ein bisschen umhört, der hat schon mitbekommen, dass das geschieht, weltweit. Auf allen Kontinenten dieser Erde passiert das, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießt auf die Menschen. Überall hat sich diese Verheißung bis in kleinste Einzelheiten tatsächlich erfüllt. Und für mich ergibt sich daraus die logische Konsequenz, dass ich fest daran glaube, alle Gaben des Heiligen Geistes zeigen sich in unseren Tagen, die in der Bibel verheißen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott durch Weissagen, durch Gesichter, durch Träume und alle anderen Arten von übernatürlichen Offenbarungen, Zeichen und Wundern zu seinem Volk redet. Gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass die Bibel der mich wichtigste Maßstab für das Reden Gottes mit seinen Nachfolgern ist. Durch die Bibel offenbart sich Gott uns, führt uns und leitet uns. Ich bin deshalb auch der Meinung, dass alle anderen Formen der Offenbarung Gottes, Weissagung, Gesichte, Eindrücke, prophetische Worte, was auch immer, sie müssen anhand der Bibel geprüft werden, sehr sorgfältig. Das sagt uns auch Paulus im Brief an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5. Den Geist dämpft oder unterdrückt nicht, sagt er. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet, haltet es fest. Also wir dürfen nichts dämpfen, wir dürfen nichts unterdrücken, durch das sich der Heilige Geist uns zeigt. Gar nichts. Und es ist auch falsch, eine Weissagung, die durch den Heiligen Geist gegeben wird, einfach wegzulegen. Ich fand es vorhin interessant, die Christel hat ja den Kindern Weissagungen zugesprochen. Ihr Eltern haltet fest daran. Betet, dass sich das erfüllt im Leben dieser Kinder. Weissagung Gottes. Auf der anderen Seite ist es aber unbedingt notwendig, jede Offenbarung, jede Weissagung des Geistes zu prüfen. Und dazu haben wir einen Maßstab. Das ist die Heilige Schrift. Also nur solche Zeichen, nur solche prophetischen Worte, Offenbarungen oder Weissagungen festhalten und akzeptieren, die mit dem göttlichen Maßstab übereinstimmen. Jesaja 8 sagt es uns als Warnung, sollte nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Haltet fest oder hin zur Weisung, sagt er, hin zur Offenbarung werden sie das nicht sagen. Wird das nicht über ihre Überzeugung sein? Wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Also die Bibel sagt, dass das Wort des Gottes der absolute Maßstab ist, an dem alles andere gemessen und geprüft werden muss. Wir kommen gleich noch dazu, warum ich das so sehr betone. Keine Lehre, kein Ritual, keine Weissagung, keine Offenbarung darf akzeptiert werden, wenn sie nicht vollkommen mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Kein Mensch, keine Gruppe von Menschen, keine Organisation, Kirche, was auch immer, hat das Recht, Gottes Wort zu verändern, sich darüber hinwegzusetzen oder abzuweichen. Die Warnung von Propheten Jesaja sagt, das Licht Gottes wird in dir abnehmen, in dir als Einzelner, in dir als Gemeinde, in dem Maß, wie du vom Wort Gottes abweichst. Und ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der es einfach dringend wieder notwendig ist, diese Souveränität und diese Überlegenheit der Bibel einfach zu bezeugen, und zwar gegenüber jeder anderen Quelle der Offenbarung. Deshalb heute dieses eindringliche Plädoyer für die Heilige Schrift als Bauanleitung geistiges Lebens und nichts anderem. Ich habe eine Geschichte gelesen von Derek Prince, das ist ein ganz berühmter, bekannter Lehrer, lebt leider nicht mehr, der geschrieben hat, wenn du jetzt ein Mensch wärst, der noch nie was von Christus gehört hat und auch alle anderen auf dieser Welt nichts und irgendwo würde eine Bibel rumliegen und du würdest sie finden als allererster, würdest du dann so leben, wie du heute lebst? Oder würdest du, wenn du sie durchgelesen hast und die Dinge daraus für dich in Anspruch genommen hast, anders leben als von vielen Ratschlägen, von gesellschaftlichen, christlichen Einflüssen beeinflusst und so sein. Kann man sich überlegen, finde ich spannend. Ja, wir sehen, es gibt große weltweite Ausgießung des Heiligen Geistes und es gibt verschiedene übernatürliche Zeichen, Heilungen und Wunder, durch die der Heilige Geist sich zeigt. Aber die Bibel sagt auch voraus, dass parallel dazu die Aktivitäten der satanischen und dämonischen Mächte stark zunehmen werden. Und wenn wir in unsere Welt schauen, dann ist da buchstäblich der Teufel los. Also wirklich. Diese Mächte versuchen immer gegen das Volk Gottes anzugehen und seine Pläne auf dieser Erde zu bekämpfen. Noch niemals zuvor war die Zahl an verfolgter Christen so hoch wie in unseren Zeiten. Jesus selbst spricht in Matthäus 24 warnende Worte in Bezug auf diese letzte Zeit aus. Er sagt, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nichts glauben. Also es geht gar nicht um irgendwelche Religionen, wo wir sagen, naja, ist nicht unsere, Buddhismus, Taoismus, chinesischer Universismus, Islam, was es alles gibt. Da wäre es so offensichtlich, kann man sagen, ja, das kann ich ablehnen. Nee, Jesus sagt, wenn sie zu euch sagen werden, hier ist der Christus, hier ist christliche Lehre. Oder da sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und Zeichen und Wunder tun. Also kann man nicht sagen, oh, da ist ein Wunder geschehen, da ist Jesus gegenwärtig. Nein, nicht immer. Nicht jedes Zeichen ist ein Zeichen dafür, dass Christus gegenwärtig ist, dass der Geist Gottes das tut. Sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Also Jesus sagt, ihr habt keine Entschuldigung, ich habe es euch gesagt. Und auch der Apostel Paulus warnt uns in gleicher Weise, 1. Timotheus 4, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Jesus sagt auch an anderer Stelle, dass sie sich Lehrer suchen werden, die ihnen das erzählen, was ihnen schmeckt, was sie mögen, nichts, was sie herausfordert, ihr Leben zu ändern. Sie gebieten, nicht zu heiraten, Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Also Paulus spricht hier eine Warnung aus. In unserer Zeit wird die Verbreitung von falschen Lehren, religiösen Gedanken ganz stark zunehmen. Und die unsichtbare Ursache hinter diesen Dingen sind diese dämonischen Geister und betrügerischen Geister. Paulus macht hier deutlich, wenn du dich gegen alle möglichen Formen religiösen Irrtums schützen willst, dann musst du glauben und die Wahrheit erkennen. Und damit meint er die Wahrheit Jesus Christus und die Wahrheit des Wortes Gottes, Logos. Gott hat uns diesen Maßstab der Wahrheit gegeben, damit wir satanische Täuschungen erkennen können. Und das ist wichtiger denn je. Und deshalb heute diese vielleicht auch so intensive Predigt. Ich will niemanden beschämen, niemand soll sich hinterher schuldig fühlen oder irgendwas. Ich will einfach euch sagen, Leute, wir müssen so aufpassen. Lasst uns das Wort Gottes lieben und ernst nehmen. Lasst uns den Felsen Jesus Christus erwählen und dann solide auf diesem Fundament aufbauen, das dazu fähig ist, unser geistiges Haus zu tragen. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus und er gibt ihm folgenden Rat. Und ich möchte euch diesen Rat einfach weitergeben. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, sagt Paulus da, von Gottes Geist eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich komme zum Schluss. Unser heutiges Thema war, bau dein Haus auf einen Felsen. Und wir haben festgestellt, es gibt nur einen Felsen. Das ist Jesus Christus. Das menschgewordene Wort Gottes, Logos. Die Frage, die sich uns dadurch stellt, wie können wir als Menschen auf diesem Felsen unser Leben als Nachfolger Jesu aufbauen? Und dazu haben wir festgestellt, wenn Jesus vollkommen eins ist mit der Bibel, dann folgt daraus, dass die Beziehung des Nachfolgers Jesu zum Wort Gottes genauso sein wird, wie seine Beziehung zu Jesus selbst. Vielleicht bedeutet das, dass man so eine Änderung in seinem Leben vollziehen muss, in seiner Gesinnung vornehmen muss. Ist vielleicht auch nicht so ganz einfach für den einen oder anderen, aber ich möchte dafür werben. Lass uns das Wort Gottes ganz, ganz hochhalten. Ich selbst habe damit die Erfahrung gemacht, die in der Bibel steht, eine königliche Erfahrung. König David hat diese Erfahrung gemacht. Ich habe sie auch gemacht, so wie König David. Und jeder von euch kann eine königliche Erfahrung machen mit dem Wort Gottes. Also wenn ihr darauf so richtig scharf seid, mal eine königliche Erfahrung zu machen, Psalm 119, 105 schreibt David, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Die Erfahrung habe ich gemacht. Das hört sich doch gut an, oder? Amen. Jo.